Yo me llamo Jonathan. Für alle, die es nicht wissen, ich habe 5 Jahre in Spanien gelebt. Nein, Scherz, das ist der einzige Satz, den ich kann. Also ich mache den Rest auf Deutsch. Guten Morgen von mir. Jonathan ist der Name. Ich habe heute ausnahmsweise sogar eine Einleitung dabei. Einleitung kann starten. Und ich hätte gern die Folien. Meine Frau, die war vor einer ganzen Weile mit ihrer 4. Klasse auf Klassenfahrt. Scheint eine aufregende Zeit für sie gewesen zu sein. Für mich war es ziemlich entspannt. Ich habe gleich mal eine Woche Urlaub genommen zu Hause. Ich hatte ja sturmfrei. Und sie ist an einer evangelischen Schule. Und deshalb durfte sie mit den Kindern auch über Gott sprechen. Und hat das getan an einem Tag zu diesem Satz, den man im Johannesevangelium findet. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Und das bezieht sich so ein Stück, also Jesus sagt das selbst, und da bezieht sich so ein Stück auf sich mit dem Satz, er, der sein Leben für seine Freunde gibt. Und die Schulpfarrerin, die war im Anschluss daran da gar nicht so sehr begeistert von, und sie hat die Frage gestellt, was ist das für ein bestialischer Gott, der seinen Sohn tötet? Am Ende denken die Kinder noch, sie sind schuld am Tod von Jesus. Und das hat mich beschäftigt. Und ich habe mich gefragt, ist das so? Ist Gott bestialisch und brutal? Und ich würde gern versuchen, eine kleine Teilantwort darauf zu geben. Meine Teilantwort auf die Frage. Falls dich die Frage wenig interessiert, dann kannst du jetzt gern abschalten, ein bisschen aus dem Fenster gucken. Das ist auch völlig legitim. Ich bin in der Uni des Öfteren in Vorlesungen eingeschlafen. Jan, das kann sich vielleicht erinnern. Strategisches Produktionsmanagement, Mittwoch 13 Uhr. Das war halt prädestiniert dafür, ein Nickerchen zu machen. Für alle anderen empfehle ich, sich noch mal kurz auch zu strecken für die Durchblutung. Das Themengebiet, das ist harte Kost. Das ist kein Wohlfühlstoff, soweit als Vorwarnung. Auch für euch vielleicht im Stream, wenn ihr leichte Unterhaltung wollt, dann müsstet ihr euch dann zukünftig ein anderes Sonntagmorgenprogramm suchen. Ich würde das gerne in 4 Teile gliedern. Erstens eine juristische Notwendigkeit, zweitens das Prinzip im Alten Bund, im Alten Testament, drittens Jesu Selbstverständnis, viertens und jetzt. Dann fasse ich zusammen. Erstens eine juristische Notwendigkeit. Was ich jetzt sage, das sind nicht meine eigenen Gedanken, sondern die stammen von Timothy Keller, das ist ein US-Amerikaner und vermutlich einer der einflussreichsten zeitgenössischen christlichen Leiter. Und er nennt den Tod Jesu in einer seiner Bücher unter anderem eine juristische Notwendigkeit. Was meint er damit? Er meint damit, wenn mir jemand ein echtes Unrecht tut, dann entsteht eine Schuld, die bezahlt werden muss. Luisa und ich haben vor einer Weile unsere Wohnung untervermietet an Lea und Paul. Und als wir dann zurückkamen nach einem halben Jahr, diese Untermietzeit quasi vorbei war und wir wieder in unsere Wohnung rein sind, dann hatten Lea und Paul unter anderem, also es war eine ganze Menge, aber unter anderem unsere Stehlampe zur Minna gemacht. Und ich hatte dann 2 Optionen, also Option 1, vielen Dank Lea und Paul, das macht dann 200 Euro. Also ich lasse sie bezahlen. Option 2, ich sage schon okay, ich kaufe eine neue und zahle selbst den Preis. Entweder Sie zahlen oder ich. Und das Ganze gilt auch für nicht materielle Schäden. Ich habe mal vor einer Weile mitbekommen, dass ein Arbeitskollege auch hinter meinem Rücken sich ein bisschen über mich lustig gemacht hat, dass ich von einer bestimmten Thematik keine Ahnung hätte. Und er hat da mindestens meinen Ruf so ein Stück weit beschädigt. Und auch da habe ich die gleichen Optionen. Option A ist, ich lasse ihn zahlen. Das kann dann so aussehen, dass ich seinen Ruf kaputt mache und ihn vor anderen vorführe. Ich zahle es ihm quasi heim. Option 2 wäre gewesen, ich vergebe ihm, ohne dass er gefragt hätte. Ich habe mich damals für Option B entschieden und ich kann euch sagen, es war kein Spaß, das hat richtig wehgetan. Das war die reinste Qual, weil ich auf meine Rache verzichtet habe, auf die Genugtuung verzichtet habe. Und den Preis selber gezahlt habe, den vollen Preis. Diese Vergebung hat gekostet. Ich ich wiederhole das nochmal, Schuld geht nicht von alleine weg. Irgendjemand zahlt, immer. Entweder der oder die andere, die dir Unrecht getan hat, oder du. Entweder du zahlst es dem oder derjenigen heim, oder du zahlst selbst den vollen Preis. Schuld kann nur dann bereinigt werden, wenn jemand zahlt. Ich komme zum zweiten Punkt. In der Geschichte Gottes mit seinen Leuten hat sich das dann folgendermaßen geäußert. Gott hat seinen Leuten, in dem Fall einem ganz speziellen Volk, dem Volk Israel, ganz genau vorgegeben, welcher Preis für welche Verfehlung, für welche Schuld zu zahlen ist. Das geschah dann meist in Form eines sogenannten Opfers, bedeutet in der Regel das Schlachten eines Tieres. Formuliert ist das in einer Art Gesetz, der sogenannten Torah. Wir finden das in unseren Bibeln heute noch im Alten Testament, vor allem in den Büchern 3. bis 5. Mose. Und das ist dort auch total plastisch beschrieben. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Achtung, das ist, wie gesagt, harte Kost. Ich lese aus Levitikus 4 ein paar Verse. Sobald sich die Gemeinschaft ihrer Schuld bewusst wird, soll sie einen jungen Stier als Sündopfer, also als Schuldopfer, vor das Zelt Gottes bringen. Die führenden Männer sollen ihre Hände auf den Kopf des Stiers legen und ihn vor dem Herrn schlachten. Sodann soll der hohe Priester etwas von dem Blut des Stiers in das Zelt Gottes bringen, seinen Finger in das Blut tauchen und es 7-mal vor dem Herrn gegen den Vorhang vor dem Allerheiligsten sprengen. Anschließend soll er etwas von dem Blut an die Hörner des Räucheraltars streichen, der in dem Zelt Gottes vor dem Herrn steht. Das restliche Blut soll er danach am Fuß des Brandopferaltars vor dem Eingang des Zeltes ausgießen. Und jetzt kommt das Beste. Der hohe Priester soll das gesamte Fett des Tieres herausschneiden und auf dem Altar verbrennen. Harte Kost. Es gab da ein relativ komplexes System von Opferarten. Es lässt sich grob in 4 Bereiche einteilen. Sündopfer, was wir hier hatten, für nicht vorsätzliche Vergehen. Schuldopfer im Sinne einer Wiedergutmachung, Dankopfer, das erklärt sich von selber, und sogenannte Brand- und Speiseopfer als Zeichen der völligen Hingabe an Gott. Ich möchte das jetzt nicht im Detail erläutern. Wichtig ist, ganz kurz gefasst, das Prinzip lautet, dass der schuldig gewordene Mensch für das Unrecht nicht zahlen muss, sondern ein Tier zahlt. Statt des Menschen zahlt ein Tier. Das kommt uns heute natürlich 3000 Jahre später ziemlich barbarisch vor und das ist es auch. Aber ich kann euch beruhigen, in anderen Teilen der Welt war zu dieser Zeit, waren da ganz andere Sachen los. Luisa und ich hatten neulich mal einen unerwartet plötzlichen freien Abend. Und wenn man unerwartet als Ehepaar einen freien Abend hat, was macht man? Richtig, man guckt eine Doku an. Ja, sogar Larissa schmunzelt. Ja, so schnell kann es gehen. Wir haben uns was angeguckt über die Germanen, also die Leute, die vor über 2000 Jahren auf unseren Grundstücken gelebt haben. Da wurden 1000 Jahre nachdem diese Regeln festgeklopft wurden, auf unseren Grundstücken noch Menschenopfer gebracht. In unseren Breitengraden war kulturelles Niemandsland verglichen mit der Qualität dieses alttestamentlichen Opfersystems. Dazu noch in schriftlicher Form, nur um das ein bisschen einzuordnen. Ganz besonders deutlich wird dieses Prinzip Tier als Opfer am Beispiel des sogenannten Passah-Festes. Auch Pessach genannt, das ist ein uraltes israelisches Fest, wird seit 3000 Jahren bis heute jährlich gefeiert und es dient der Erinnerung an ein Ereignis ganz am Beginn der israelischen Geschichte. Auch da möchte ich auf eine Erläuterung der Hintergründe ein bisschen verzichten. In drastisch verkürzter Form, ganz, ganz drastisch verkürzt lautet das. In einer ganz bestimmten Nacht vor 3000 Jahren wird der älteste Sohn jeder Familie sterben und es gibt nur eine einzige Option, dem zu entgehen, ein Lamm schlachten und als Familie gemeinsam essen, also ein Lamm pro Haushalt im ganzen Volk. Ihr könnt das nachlesen in Exodus 12. Bis heute feiern Juden dieses Pessachfest als Erinnerung an ihre Rettung vor dem Tod, durch dieses Lamm. Es handelt sich da bis heute auch um den Festabend, der einer relativ festen Abfolge folgt, innerhalb der Familie mit bestimmten Kräutern und Wein und einer speziellen Liturgie, Brot und Lamm als Hauptgang. Und der Erinnerungswert dieses ganzen Festes lautet: Der Tod des Lammes hat uns vor dem Tod bewahrt, wir wurden gerettet. Daran wird es so ein bisschen deutlich, ein Tier als Opferlamm, als stellvertretendes Lamm. Wir springen ein ziemliches Stück weiter, 700 Jahre später, also rund 600 vor Christus. Und da passiert in Israel, in eben diesem Volk, etwas Merkwürdiges. Da steht ein Mann auf mit Namen Jesaja, ein sogenannter Prophet, ein Sprachrohr Gottes. Und er kündigt eine merkwürdige Person an für die Zukunft. Ich würde euch gern ein Stück lesen aus Jesaja 53, in Auszügen. Er, also diese seltsame Person, er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm niedergeschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt, so ertrug er alles ohne Widerspruch. Die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er leben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Da ist es wieder, dieses Lamm. Einer wird kommen und wie ein Lamm geopfert werden, um die Schuld für alle zu tragen, um das Opfer für alle Sünden zu sein. Die jüdischen Rabbinen, die Lehrer, die konnten ganz lange auch mit diesen Versen relativ wenig anfangen. Ihnen war bewusst, da wird jemand kommen, da kommt ein Retter. Aber einer, der stirbt? Auf keinen Fall. Und damit komme ich zum dritten Punkt, Jesu Selbstverständnis. Denn dann kam er, dieser eine, Jesus Christus. Gott kommt als Mensch in diese Welt, vor 2000 Jahren. Und ganz zu Beginn seines öffentlichen Auftretens, alle seiner biblischen Biografen berichten das, da hält er seine Berufung, quasi seinen Auftrag. Exemplarisch möchte ich ein Stück aus Markus lesen, also eine der Biografien über ihn, Markus 1. Und da geschah eine Stimme vom Himmel, also Gott spricht: Du, Jesus, bist mein lieber Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Und das war nicht etwa eine Art Liebesbekundung, sondern die Leute ringsherum wussten, worum es hier geht. Das ist eine Anspielung auf zwei ganz alte jüdische Texte. Jeder kannte die. Der erste Teil, Du bist mein lieber Sohn, ist ein Zitat aus dem Psalm, Psalm 2, der damals dafür bekannt war, dass er diesen zukünftigen Retter beschreibt. Die Botschaft hierin lautet also: Jesus ist dieser Retter, schaut her. Da kommt der lang erwartete Retter für das Volk. Und der zweite Teil, an dir habe ich Wohlgefallen, auch das kannte damals jeder, auch das ist ein Zitat. Ein Zitat aus Jesaja, von eben diesem angekündigten, seltsam leidenden Menschen. Und die Botschaft lautet also: Schaut her, der Retter, der kommt als ein Schuldopfer. Er kommt als dieses Lamm. Als Gott die Worte spricht, steht Johannes der Täufer daneben, hört das und er ruft es aus. Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Luther übersetzt, der ganzen Welt trägt. Liebe Genossinnen und Genossen, Jesus ist nicht blind in sein Schicksal hineingestolpert. So nach dem Motto: Ich erzähle ein bisschen von Frieden und von Gott und von Nächstenliebe und hoppala, wie bin ich eigentlich plötzlich an dieses Kreuz geraten? Sondern ganz im Gegenteil. Ihm war von Anfang an glasklar, was sein Auftrag ist. Schon von Beginn an. Ich, Jesus, bin das Lamm, von dem Jesaja spricht. ich komme aufgrund der Schuld, aufgrund deiner Schulden. Ich, Jesus, werde diese Schuld bezahlen. Ich zahle den vollen Preis. Ich zahle den höchstmöglichen Preis. Ich, Jesus, zahle mit meinem Leben, damit du nicht zahlen musst. Ich, Gott, opfere mich für dich. Jesus zieht diesen Auftrag durch. Ganz plastisch wird es an diesem Passafest. Deshalb hatte ich das erwähnt. Und ich wiederhole es nochmal. Passa als ein Fest, das die Juden jährlich, auch zur Zeit Jesu, als Erinnerung feierten an den Tag ihrer Rettung. Jesus feiert es ebenfalls mit seinen Schülern am Vorabend seines Todes. Auch das ist uns in allen vier Berichten über ihn auf unterschiedliche Weise überliefert. Und ich hatte auch bereits erwähnt, dass dieses Fest einem speziellen Ablauf folgt. Mit relativ vorgegebenen Gebeten, mit Wein, mit Kräutern, mit einem Lamm, mit Brot. Und Jesus weicht an mehreren Stellen deutlich von dieser Abfolge ab. Und die markanteste ist die, dass das Hauptgericht fehlt. Es gab an diesem Passahabend kein Lamm. Das Lamm fehlte. Das zentrale Element der Erinnerung, das Opfertier, das Sinnbild, das war nicht da. Weil an diesem Passahabend das Lamm nicht auf dem Tisch war, sondern mit am Tisch saß. Jesus selbst war das Hauptgericht, das Opferlamm, das stellvertretend den vollen Preis zahlt. Am Tag darauf, am Karfreitag, Paulus hält es auch für uns fest in einem Brief, den er an der Gemeinde in Korinth schreibt, denn Christus, unser Passahlamm, ist für uns geopfert worden. Jahrhundertelang feierten Juden dieses Fest als Erinnerung an ihre Rettung und dann kommt Gott selbst und schafft am Kreuz eine nie zuvor dagewesene Rettung. Aber nicht nur Passa, sondern die Autoren des Neuen Testaments, die identifizieren Jesus mit sämtlichen dieser Opfertypen. Jesus als das ultimative Sündopfer, das ultimative Dankopfer, das ultimative Brandopfer. Jesus als das ultimative Opfer. Kein Tier mehr nötig. Der Preis ist ultimativ bezahlt. Petrus formuliert es folgendermaßen: Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Mich bewegt das total. Meine Verfehlungen, meine Sünde, das sind keine Lappalien. Für dieses Unrecht hätte vor 2000 Jahren jedes Mal Tierblut fließen müssen. Jetzt schaue ich mich an und stelle fest, ich habe Schulden bei Gott. Und Gott schaut mich an und stellt fest, wenn schon jemand zahlen muss, du Jonathan oder ich, dann zahle ich. Wo ist so ein Gott? Direkt hinter dem Garten Gethsemane, das ist der Garten, an dem Jesus diesen Vorabend, wo auch das Passafest feierte, verbracht hat, ist die Wüste. Es hätte keine 20 Schritte gebraucht und Jesus hätte aus diesem Garten in die Wüste verschwinden können. Keiner hätte ihn je gefunden. Ist er aber nicht. Er ist den Weg ans Kreuz ganz bewusst gegangen. Ja, das, was dann passiert ist, das ist wirklich bestialisch. Das ist an Grausamkeit kaum zu ertragen. Aber nicht Gott ist bestialisch, sondern Gott hing dort an diesem Kreuz. Er selbst. Was machen wir jetzt damit? Ich würde gerne zwei Schlussfolgerungen ziehen. Die sind zugegebenermaßen nicht ganz so praxisnah wie vielleicht das 10-Sekunden-Prinzip. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht. Nummer 1. Wenn Jesus tatsächlich den vollen Preis für mich zahlt, dann ändert das alles. Dann kann ich nicht so tun, als geht mich das nichts an. Dann muss ich dazu mich positionieren. Ich würde gerne einen Songtext zitieren von Miroslav Krobak, der mich sehr bewegt hat. Er textet: Nein, wie könnte ich da nur stillstehen und nichts für ihn tun? Für den, der für mich sich selbst gab, will ich keinen Moment mehr ruhen. Wie das praktisch aussehen kann, das ist normalerweise ganz individuell. Die Bibel gibt eine Menge praktische, nützliche Vorschläge. Ich möchte dir diese Antwort nicht abnehmen. Die musst du vielleicht selbst geben. Und das Zweite, auch in unserem Alltag gilt, wo dir Unrecht entsteht, da muss jemand bezahlen. Entweder der oder die dir Unrecht getan hat, oder du. Und Jesus ist in seiner Botschaft glasklar. Du zahlst. Instinktiv will ich das nicht hören. Ich schließe einfach mal auf euch. Ihr wollt das auch nicht hören. Unsere Gedanken gehen meistens in die Richtung, wie ich soll vergeben, einfach so, ohne dass der oder die andere überhaupt um Entschuldigung bittet, dass es ihr leid tut. Wo soll das hinführen? Ich habe doch Rechte. Man muss enorme Verrenkungen machen, um diesen Anspruch Jesu aus der Bibel wegzudiskutieren. Jesus ist da ziemlich deutlich. Vergib deiner Schuldigerin, deinem Schuldiger, zahle du. Die Liebe, die Jesus dir gezeigt hat, die sollst du auch deiner Umgebung entgegenbringen. Liebe, die sich opfert, Liebe, die den Preis zahlt. Ich würde gerne den Satz vom Beginn nochmal lesen, in seinem Zusammenhang. Jesus spricht ihn selber. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Da verschwimmt das beides so ineinander. Liebt einander, so wie ich geliebt habe. Ich würde gerne zusammenfassen. Erstens, in der juristischen Notwendigkeit. Irgendjemand zahlt, Schuld verschwindet nicht einfach. Irgendjemand zahlt immer. Zweitens, das Prinzip im Alten Testament, ein Tier als stellvertretendes Opfer. Zahlreiche Opfer, Vorschriften und passe als Beispiel ein Opferlamm zur Rettung. Drittens, Jesu Selbstverständnis. Ich, Jesus, bin das lang zuvor angekündigte Opferlamm, das Passahlamm, das ultimative Opfer. Ich, Jesus, gehe ganz bewusst einen Weg ans Kreuz, um für dich den vollen Preis zu zahlen. Ich, Jesus, opfere mein Leben, um deine Schuld zu bezahlen, weil ich dich liebe. Viertens, und was jetzt? A, dieser Weg Jesu ändert alles. Für den, der für mich sich selbst gab, will ich keinen Moment mehr ruhen. Und zweitens, wer zahlt in deinem Alltag? Der Anspruch von Jesus ist relativ deutlich. Zahle du. Ich würde gern beten. Jesus, ich habe nicht verdient, dass du diesen Weg gegangen bist. Im Gegenteil. Ich bin oft Wiederholungstäter. Und ich kann dir nur Danke sagen, dass du diese Schuld ansiehst und entscheidest, dass du zahlst, dass du gezahlt hast, dass ich frei sein kann. Danke dafür. Ich bitte dich, dass du uns allen, mir eingeschlossen, hilfst, dass wir uns die Sachen merken, die wichtig für uns sind und die anderen vergessen. Führ du uns weiter mit diesen Gedanken durch deinen Geist. Amen.